Willkommen, ihr Abwasserhelden da draußen. Ey, wir sind heiß. Ja. Daniel, wie sieht's aus bei dir?
Ja, willkommen, ne? Ja, auch von mir, hallo. Ja, wie sieht's aus, Klaus? Wann nehmen wir eigentlich auf? Erzähl mal, nimm mal uns mit, wann wir jetzt hier sitzen und worauf wir so heiß sind. Ich sehe dich ja in einem Trikot. Warum?
Es ist Samstagabend. Gut, ihr seht es gleich hier im Hintergrund. Durch den Bild. Es ist dunkel und von meinem Trikot ist die 12. Die legendäre 12 der Patriots. Jeder weiß, wovon ich rede. Tom Brady, der ist zwar retired, aber die Patriots spielen trotzdem im Super Bowl morgen. Und ich bin heiß. Daniel, bist du auch heiß?
Ich bin auch heiß auf morgen. Und weißt du, worauf ich auch noch heiß bin auf morgen? Bevor es in den Super Bowl geht, heute ist ja Dortmund auf 3 Punkte an die Bayern rangekommen. Ne? Das fühlt sich ja mal wieder so spannend an wie noch nie, Tatsache. Wir sind heiß. Einfach heiß. Sport begeistert neben Abwasser uns natürlich auch. Aber weg vom Sport hin zum Abwasser, hin zu unserer anderen Leidenschaft, würde ich sagen, oder? Und wir befinden uns jetzt in der zweiten E-Fahrt-Folge. Wahnsinn. Ich bin schon wieder, das wird immer besser, ich werde immer heißer, Klaus, auf die E-Fahrt. Und um was geht's heute?
Ja, um was geht's heute? Heute soll es mal um, also wir haben ja ChatGPT gefragt, welche Themen auf der E-Fahrt so heiß sind. Und hat uns das vorgeschlagen, wir sollten noch mal über Gerüche aus dem Abwasser sprechen. Und da haben wir uns mal heute einen richtigen Experten rangezogen. Jetzt muss ich noch mal sagen, Daniel, ich wusste gar nicht, dass Bayern heute verloren hat oder so.
Nee, Bayern spielt erst morgen schon wieder auf 6 Punkte.
Das ich krieg so nichts mit. Auch Olympia hat angefangen gestern. Ich habe nichts mitgekriegt. Nix. Nur Super Bowl ist alles. Also das muss ich dir mal sagen. Das ist jetzt am Anfang heiß. Naja. Ja, also heute soll es um Gerüche gehen. Und da haben wir uns mal jemanden dazugeholt. Der war schon mal zu Gast bei uns, Daniel. Ganz früher. Ja. Da haben wir mal, weißt du noch, welches Thema? Wir fragen einfach mal unseren Gast. René Gajowski. René ist absolut ausgewiesener Experte für unser Thema. Jetzt muss ich ihn trotzdem mal fragen. Du warst schon mal zu Gast bei uns. Weißt du, zu welchem Thema noch?
Das ist richtig, Klaus und Daniel. Das war Folge 16, müsste das gewesen sein, zum Thema Projektmanagement.
Also wenn ihr da nochmal reinkommen wollt. René. Super, hallo. Dass du das weißt. Krass.
Also ich habe ja von dir den Pokal übergeben bekommen. Da müsstest du doch noch wissen, oder?
Ja, genau. Steht ja drauf, jeder, der ja bei uns zu Gast ist, bekommt ja auch einen Pokal von uns, wo seine Folge und sein Datum draufsteht, wann er dabei war und zu welchem Thema. Und René, du warst einer der allerersten bei uns. Jetzt sind wir schon bei über 130 Folgen mittlerweile und Folge 16 ist eine der ersten. Hört mal rein, wenn ihr da nochmal zu einem Flashback machen wollt, könnt ihr ja dann nachher nochmal vergleichen, wie professionell das jetzt ist und wie wir damals gequatscht haben. Von daher, René, wir freuen uns, dass du zu Gast bist. Vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wer vielleicht die Folge damals nicht gehört hat und warum bist du Experte für Geruch?
Ja, danke erstmal. Ja, wie gesagt, René Gajowski, mein Name. Ich bin jetzt mittlerweile 11 Jahre, 2015 bin ich in die Abwasserwelt eingetreten. Will heißen, ich bin sozusagen Quereinsteiger, habe das überhaupt nicht studiert, habe das nicht gelernt, studiert und ja, es gab eine Person, die mich sozusagen reingeholt hat, ja, das lachst du auch noch, Klaus, ja, das warst du damals, ja? Vehement, ich konnte mir das einfach anfangs gar nicht vorstellen, aber ich muss sagen, nach mittlerweile 11 Jahren habe ich mich doch sehr an diese Abwasserbranche gewöhnt und ich finde das ein sehr gutes Umfeld, macht wirklich Spaß, ja. Wie bin ich oder warum Experte? Ich glaube, ich sitze hier vor zwei weiteren Moderatoren, würde ich das mal sagen, die genauso gut sind oder genauso viel Experte sind, wie ich es bin. Vielleicht sogar noch in manchen Details mehr als ich. Ich habe mich ja dann ein bisschen weiter nochmal ja, spezialisiert zum Thema dann Dosierung gegen Geruch. Vielleicht dazu nachher nochmal mehr, aber im Grunde genommen ja, ist es dann auch so, die Geschichte. Ne? Bin selber Vater von zwei Kindern, um es mal ein bisschen auch persönlicher zu machen, Vater von zwei Kindern und lebe in Köln.
Ja. Jetzt haben wir ja Samstag 19.45 Uhr, ne? Schlafen deine Kinder, welche Kinder schlafen hier schon eigentlich?
Also meine sicherlich noch nicht, die haben gerade heute eine, also muss ich mal vielleicht, wenn ihr schon an Kinder anfängt, muss ich mal sagen, ich bin so stolz, ne? Lisa hat so ein super Zeugnis nach Hause gebracht, am Freitag, ne? Ich kam so nach Hause von der Dienstreise und dann liegt so auf dem Tisch das Zeugnis. Ich wusste gar nicht, dass Zeugnisausgabe ist, ne? War ich schon echt schlechtes Gewissen. Und sie hat das Schlechteste, was sie hat, ist 2 bis 3. Also ich glaube, Durchschnitt ist unter 2. Ich bin total stolz. Da haben die nämlich heute eine Switch gekriegt, eine Switch 2, weil sie die Switch 1 kaputt gemacht haben. Habe ich eine neue gekauft als Belohnung und da sind die jetzt natürlich am Spielen. Wenn ich nachher nach Hause
Grinden heute
komme,
Nacht durch.
bestimmt auch noch. Es geht jetzt durch. Also das geht durch, aber Papa ist echt stolz, ne? Seid ihr eigentlich auch stolz auf eure Kinder? Ihr habt ja auch alle
Natürlich.
zwei. Ja?
Ja, wir sind noch nicht im Schulalter, aber natürlich sind wir stolz auf unsere Kinder.
Ich
Genau.
glaube, also es schläft doch kein Kind hier aus dieser Runde, oder? Und das ist ganz normal, ne?
Ja, ich glaube schon, dass zumindest mein Sohn, der schläft gerade, weil der hat heute Schwimmkurs gehabt.
Ja, okay.
Und das strengt wirklich an. Meine Tochter, der hat mittags geschlafen. Also von daher denke ich mal, die ist noch nicht ganz im Schlaf.
Da muss ich euch auch mal
Schlafphase.
fragen, sind eure Kinder denn auch DWA-Mitglieder?
Jetzt hast du
Nee,
mich
noch
erwischt,
nicht.
Klaus.
Ich wollte ja, dass deine Kinder noch weiterhin die jüngsten DWA-Mitglieder bleiben. Deswegen habe ich meine noch nicht angemeldet.
Also Leute, auch wenn ihr hier zuhört, wir müssen die junge DWA immer fördern. Und meldet eure Kinder an, unterstützt die DWA. Und dann kriegt ihr auch dann die längste Mitgliedschaft ever. Irgendwann für 50 Jahre geehrt, wenn sie 55 sind.
Aber Trulli Tropf steht hoch im Kurs, kann ich
Ja?
euch sagen.
Ja.
Ist sehr interessant. Fragen Sie
Das
auch.
ist
Ne?
ein guter Punkt. Trulli Tropf. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Jetzt mal eine Quizfrage, ja? Zu der letzten Ifahrt. Wie heißt denn neben Trulli Tropf, ja, das Maskottchen, ja, was bei der letzten Ifahrt, ja, als Name benannt wurde?
Oh, Kali Kack habe ich vorgeschlagen, weil ich einen Namen wollte, der männlich und weiblich sein könnte. Aber das wurde nicht genommen. Ich weiß noch, dass ich Kali Kack vorgeschlagen habe. Oh, wie hieß das Ding? Also, wenn ihr es
Ubi
weißt.
Häufchen.
Hubi Häufchen. Hubi Häufchen.
Ja,
Ihr
sehr
könnt
gut,
alle
das ist
selber.
doch. Jetzt haben wir doch
Schreibt mal unter die
DWA-Ifa
Kommentare,
doch
ob
mal
ihr
wieder ein
das gut findet.
bisschen sortiert. Genau, könnt ihr noch mal ein paar Namensvorschläge machen. Vielleicht gibt es ja auch, das wissen wir ja noch gar nicht, ne? Aber wir kriegen ja auch noch einen Gast von der DWA hier garantiert mit rein, ne? Vielleicht gibt es ja auch bei der diesjährigen Ifa wieder ein cooles, weiß nicht, oder ein Abstimmungsparameter zum nächsten Namen. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen nächsten Namen, weiß ich gar nicht. Aber ist vielleicht mal eine Frage. Ja, René. Mal eine Frage noch, ja? Nimm uns mal mit, weil das ja ein bisschen ominös gerade noch so war. Du bist Quereinsteiger. Wo kommst du denn jetzt ursprünglich her? Also, was hast du studiert oder hast du überhaupt studiert? Hast du ein Handwerk gelernt? Oder was hast du gemacht? Nimm uns mal mit.
Ja, studiert bin ich Wirtschaftsingenieur, ne, oder studiert der Wirtschaftsingenieur an der Universität Rostock, Vertiefung Logistik und Fabrikplanung und Produktionsmanagement, also eigentlich gar nichts irgendwie mit Abwasser zu tun. Wobei, wenn man sich ein bisschen Fabrikplanung anguckt, dann hat man dort auch was immer mit laminaren Strömungen etc. zu tun, mit Rohrplanung, ne, klassisch, aber sicherlich in dem Maßstab, wie man das vielleicht in der Abwasserbranche hat oder wie man das in der Siedlungswasserwirtschaft hat. Ja.
Oder Logistik von Dosiermitteln könnte vielleicht auch sein.
Oder auch das, Herr Daniel, das kommt jetzt immer mehr. Also interessanterweise, wie doch etliche Aspekte manchmal wieder in den Hintergrund treten und manche wieder doch stärker werden. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, sage ich jetzt mal nach meinem Studium, bin ich eher Richtung Berater gegangen. Ne? Klassisch Prozessmanagement, Projektmanagement in diese Richtung, Change Management. Habe das knapp so 7 Jahre gemacht. Und habe aber immer gemerkt, irgendwie mal so richtig was Fachliches, das fehlt mir irgendwie so. Ne? Also man ist ja dann immer vielleicht so ein bisschen mehr generalistischer unterwegs. Auch als Wirtschaftsingenieur wird man eher auf verschiedenen Ebenen ausgebildet. Wir haben immer gesagt, wir sind so Schwäne, die weder richtig schwimmen noch richtig fliegen können. Ne? Also wir können ein bisschen von allem etwas, aber nicht so irgendwie so wirklich vertieft. Und das fand ich eigentlich ganz gut, als ich damals dann angefangen habe in der Abwasserbranche, beziehungsweise bei Klaus in der Firma, dass man dann doch ein Thema für sich hat, ein sehr spezielles Thema, wohlgemerkt. Ne? Das war das Thema Geruch und Korrosion. Und alle möglichen Lösungen, die man dann anwenden kann, um so ein Problem beim Kunden zu lösen. Und das hat mich dann auch immer weiter begleitet, ne, wie ich schon gesagt habe, damals bei Unitechnics, später dann jetzt bei Yara. Und dort bin ich der Vertriebsleiter für das Thema Nutriox. Und es gibt ja wohlgemerkt sehr viele Lösungen gegen Geruch. Wenn man sich die DWA-Merkblätter, da kommen wir vielleicht nochmal hinten auf, M154-1 und 2 anguckt, vielleicht auch bei 3 und Arbeitsblätter oder wie auch immer, ja. Dann stellt man sicherlich fest, dass es da viele Lösungen gibt und wir präsentieren eine dieser Lösungen daraus. Ja.
Ja, also cool. Okay, also 2015 bist du in die Abwasserbranche gekommen, ne? Da hat es erzählt. Und wir haben jetzt 2026. Wie lange warst du denn bei Unitechnics und wann bist du denn zu Yara gegangen?
Ja, bei Unitechnics war ich von 2015 bis 2021, so August, September müsste das gewesen sein, genau. Und von dort an bis heute bei Yara.
Wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Also wie ist es dazu gekommen? Wenn du bist ja vom einen Geruchsspezialisten zum anderen gekommen. Also ich glaube, das interessiert einfach die Zuhörer mal, ne? Wie ist es dazu gekommen? Wolltest du noch tiefer dann gehen oder wie hat sich das ergeben?
Ich sag mal so, wir haben ja bei Unitechnics angefangen, sehr viel mit, ich sag jetzt mal, Geruchsfiltern, also sehr viel, ja, Geruchsfilter, Geruchsverschlussklappen etc. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, auch über die Jahre hinweg, dass auch Dosierlösungen eine sehr relevante Lösung sind, gerade wenn es, sag ich mal, in die Fläche reingeht, ne? Und dann haben wir uns da mehr ein bisschen auch, ja, spezialisiert. Ich will nicht sagen, dass das immer die alleinige Lösung war. Es war, sind ja oft Kombinationen von Lösungen. Aber das war schon sehr interessant, weil das sehr viel angesprochen hat. Also auch so ein bisschen mein Interesse, ne? Einerseits natürlich das Thema, wie dosiere ich richtig? Wo wende ich das an? Das wird sehr komplex oder beziehungsweise das wird dann, gibt es verschiedene Parameter, die man da berücksichtigt. Man muss das Abwassernetz erstmal auch kennenlernen, etc. Und das schließt sehr viele Komponenten in sich zusammen. Und das fand ich eigentlich sehr interessant und auch schon damals bei Unitechnics wohlgemerkt. Ich kann mich noch sehr gut an die ersten Dosierungen erinnern, Klaus, ja. Und das wurde dann auch immer peu à peu immer professioneller, logischerweise. Und da muss ich sagen, den Sprung dann auch zu Yara und zu dem, was wir heute machen, das war ja schon eine sehr vorgefertigte Lösung, ne? Es gab ja schon sehr, sehr viel. Da haben sich ja viele Gedanken gemacht da vorher. Und auch sehr ausgefeiltes Konzept, muss man dazu sagen. Und das fand ich sehr gut. Und das war auch oder ist ein sehr etablierte Lösung, ja? Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel Werbung machen, im Gegenteil.
Sind
Also,
wir ja
ich sage.
schon, sind wir schon mega tief drin, ne, in dem Thema. Also hier ChatGPT hat uns ja das als Thema vorgeschlagen, wahrscheinlich, weil wir gesagt haben, okay, wir machen einen Podcast über Abwasser auf so einer Leitmesse und dann haben die uns ja verschiedenste Themen vorgeschlagen. Vielleicht sollte man noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, nicht jedem ist bewusst, was Dosieren dann heißt und warum man das macht. Vielleicht sollten wir mal das Problem erstmal definieren, ne? Wo stinkt es denn überhaupt? Warum stinkt das? Stinken Abwassersysteme immer? Wie kommt es dazu? Vielleicht kann man da ja mal drauf eingehen. Du hast ja vorhin schon so Arbeitsblätter genannt, die sich damit beschäftigen oder Merkblätter. Bei der DWA ist ja dieses 154er Merkblatt. Ja, warum stinkt das in Abwassersystemen, René? Wie oder warum stört das überhaupt oder wie kommt das?
Ja gut, das muss man sich so vorstellen. Ich sag mal, da gibt es, also generell, sage ich mal, entsteht ja die Gerüche nicht vorrangig, aber meistens immer durch anaerobe Prozesse, also sprich durch Ausschluss von Sauerstoff. Ja, das heißt, wenn wir keinen Sauerstoff haben, muss irgendwas anderes passieren, damit die Bakterien quasi weiter ihren Stoffwechsel betreiben können. Ja, und dann nehmen sie sich zwangsläufig alle, sage ich mal, chemischen Verbindungen, wo in irgendeiner Art und Weise was Sauerstoff vorhanden ist. Ja. Das ist im ersten Schritt, ich sage jetzt mal vielleicht Nitrate, das haben wir so faktisch nicht im Abwasser. Und dann gibt es die Sulfate. Und daraus nehmen sich dann die Bakterien, bestimmte Arten von Bakterien, letztendlich den Sauerstoff und es bilden sich Sulfide. Ja. Man könnte das jetzt unendlich weiterdrehen, etc. und im Detail nochmal reingehen. Aber letztendlich sind die Sulfide, also die Schwefelionen, im Prinzip der Ausgangsstoff, zumindest um Schwefelwasserstoff zu binden. Ja. So.
Das passiert im Entwässerungssystem wo genau? Also ich habe jetzt praktisch mein Entwässerungssystem, ich habe das jetzt im Kopf, habe vielleicht einen Hausanschluss, ne, mein Haus, häusliches Abwasser entwässert in einem öffentlichen Kanal und der Kanal läuft dann weiter zum Pumpwerk zum Beispiel oder direkt zur Kläranlage und vom Pumpwerk aus über eine Druckrohrleitung ins nächste Dorf vielleicht oder direkt zur Kläranlage. Und wo passiert praktisch dieser Prozess, dieser biochemische Prozess, den du gerade beschrieben hast? Wo passiert das?
Also ich habe mir immer das Einfache gemerkt, immer da, wo lange Aufenthaltszeiten entstehen. Da, wo kein neuer Sauerstoff hinzukommt, dort entsteht das. Natürlich sind da prädestiniert Druckrohrleitungen, ich sage jetzt mal Pumpensümpfe, aber auch lange oder große Sammler mit großem Querschnitt, wo wenig oder wo lange das Wasser stehen kann einfach und nicht so lange fließt. Ja. Sag mal, das sind so für mich, um das mal ein bisschen einfacher zu halten, so die Orte, wo sowas entstehen kann, ja.
Ja, es sind halt immer alles, was wo lange Aufenthaltszeiten da noch hat, ne? Also Druckleitung natürlich, über Nacht geht niemand auf Toilette und bleibt stehen, Fettabscheider. Meine Frage war eben vorhin eher so, okay, ja, dann stinkt es irgendwie. Ist das normal, dass es stinkt? Also wir sind ja alle Experten hier. Ich versuche mal so für die Zuhörer das so ein bisschen aufzubereiten, zu sagen, okay, wie kommt das, ne? Weil wir sind ja alle mit Kläranlagen und mit Kanälen beschäftigt. Wenn jetzt 100% von dem ganzen Zeug stinken würde, dann wäre das noch ein viel größeres Thema. Es ist aber ja oft ein Randthema. Ne? Also der normale Abwasserkanal, würdest du sagen, da stinkt's?
Normalerweise nicht.
Ne? Und auf der Kläranlage? Normal ja eigentlich auch nicht, ne?
Genau, nur wenn ich in der Belebung quasi den Sauerstoff ausschalte, ne?
Ja, oder?
Dann schon.
Also wo es immer stinkt, ist ein Rechengebäude. Da kriegt man es wahrscheinlich nicht weg,
ja.
Weil es halt einfach auch ein mechanischer Prozess ist. Das Wasser ist in Bewegung und so weiter. Aber ansonsten sagt man ja immer, eine Kläranlage, die ordentlich eingestellt ist und ordentlich funktioniert, stinkt auch nicht.
Ja, ja, sagen wir es mal so. Es gibt, wir haben in Norddeutschland hier, wir haben viele BOP-Anlagen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber viele BOP-Anlagen. Und wir haben auch, wo es dann nochmal stinkt auf der Kläranlage, ist im Schlamm, in der Schlammbehandlung, ne?
Jetzt geben wir ja mal sehr
ist
schon...
Ist es so, dass BOP dann stinkt?
Ja, BOP ist ja praktisch auch der anaerobe Prozess, ne? Dort habe ich auch eine klassische Sulfidbildung auch noch, ne?
Okay. Jetzt sind wir natürlich schon sehr darauf fokussiert, auf vielleicht Schwefelwasserstoff oder vielleicht auch, sagen wir mal, sehr abwasserrelevante Geruchsstoffe, ne? Aber letztendlich ist das Geruchsthema ja sehr subjektiv, ne? Was riecht eigentlich, ne?
Dankeschön.
Also, jetzt habe ich eine krasse Anekdote übrigens. Also,
auch normales Abwasser kann ja riechen, ne? Bloß für wen, also unangenehm oder angenehm, je nachdem, ne? Also ich meine, wenn die normale Bevölkerung fragt, wenn den Kanaldeckel öffnet, dann sagen die ersten schon, oh, stinkt, ne? Und sagen wir mal, vielleicht diejenigen, die in der Abwasserbranche arbeiten, die sagen, das ist ein ganz normaler, sagen wir mal, Geruch aus dem Kanal halt, ne? Mhm. So, das muss man so ein bisschen auseinanderhalten, ne? Finde ich.
Und wir hatten zum Beispiel. Das ist aber nicht das, worüber wir uns jetzt unterhalten, ne, René? Wir unterhalten jetzt eigentlich eher über diesen Geruch, der dann auch, du hast ja vorhin schon Schwefelwasserstoff gesagt, ne? Ist ja. Du hast jetzt gerade vielleicht so, dass der Fachmann würde dann sagen, primäres Osmogen, ne, Osmogen-Geruchsstoff, ja. Das ist das, was das Abwasser selber, der Abwassergeruch selbst. Und sekundär ist dann das, was sich halt bildet, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert. Wenn das Wasser länger steht, wenn die Bakterien da drin irgendwas machen. Und dann haben wir ja schon Schwefelwasserstoff gesagt. Das wäre ja eigentlich das, was sich nachher dann bildet und unser Problem macht. Davon, da sagen wir, Geruchsexperten sagen immer, 95% der Problematik ist Schwefelwasserstoff. Jetzt weiß ich nicht, Daniel, passt deine Anekdote gerade dazu oder so? Machen wir den Umweg?
Ja, die Anekdote ist einfach, es ist ja ein so subjektiver, eine subjektive Wahrnehmung auch. Ne? Jeder nimmt das unterschiedlich wahr, das hat der René gerade erzählt. Und ich hatte mal folgende Geschichte dazu, die ist mehr oder weniger amüsant, aber am Ende vielleicht auch gar nicht. Es ist letztendlich so gewesen, ich stand mit einem Kanalnetzbetreiber vor einem Abwasserpumpwerk. So, und wir hatten Also es hat für uns einfach mit dem Betriebspersonal so subjektiv gar nicht gerochen, wirklich gar nicht. Man hat vielleicht etwas primäres Osmogen gerochen, das, was Klaus gerade schön erklärt hat, ja, den normalen Abwassergeruch. Und wir hatten aber, beziehungsweise der Kanalnetzbetreiber hatte große Anwohnerbeschwerden von einer Anwohnerin, die direkt dort wohnte. Und warum war das so? Diese Anwohnerin hat letztendlich diese Gerüche, die da waren, ne, sehr, 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 sehr stark wahrgenommen, weil sie Medikamente konsumierte und ihre Geruchssinne extrem geschärft wurden dadurch. Also es gibt selbst, wenn Menschen ja Medikamente oder Ähnliches nehmen, schärft das vielleicht auch andere Sinne. Und je nachdem kommt es immer dann darauf an, wie die Beschwerde letztendlich ist und welche Wahrnehmung diese Person letztendlich auch hat, um dieses Geruchsproblem einzuordnen. So, und das war die kurze Anekdote dazu. Das war, Tatsache war das in dem Falle ein Krebsmedikament. Die Einwohnerin dort an der Stelle hatte Krebs und hat irgendein Medikament genommen. Ich weiß nicht, welche Medikamente man dort nimmt, aber die haben sich praktisch auf die Geruchssinne ja, niedergeschlagen.
Ja, das, ich sag mal, das was du als vielleicht nicht so schlimm wahrnimmst, kann für mich ganz schlimm sein. Ne? Also das ist sehr subjektiv und deswegen macht es oft das auch ein bisschen schwierig. Ne? Also wir versuchen das ja immer auch als Ingenieure zu quantifizieren, solche Gerüche, ne? Um dann zu sagen, ja okay, wie häufig oder wie hoch sind diese Belastungen, aber selbst wenn wir vielleicht das auf ein nicht mehr so messbares Niveau runtergedrückt haben oder das Problem oder beseitigt haben, heißt es auch nicht, dass es nicht mehr stinkt. Ne?
Ja. Da gibt es ja theoretisch, wenn man das ja objektivieren, mit Olfaktometrie. Was ist das, Klaus?
Also die erste Eskalationsstufe ist ja erstmal, der Bürger beschwert sich, ja? Da stinkt's. So, das ist ja sehr subjektiv, hat René ja schon gesagt. Und die zweite Stufe ist ja dann, der Ingenieur, wir sind ja alle Ingenieure hier in der Runde jetzt, auch wenn wir vielleicht mal Fabrikplanung und Logistik als Wirtschaftsingenieure studiert haben. Ich habe ja mit René zusammen studiert. Ich habe das auch studiert. Also wenn ihr mal eine Fabrik geplant braucht, meldet euch bei uns. Wir können das absolut überhaupt nicht, aber wir probieren das trotzdem. Und ja, die zweite Stufe als Ingenieur ist, man will irgendwie diese subjektive Wahrnehmung quantifizieren. Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, unter anderem Olfaktometrie ist mehr oder weniger, es ist wirklich eine Messmethode. Man nimmt einfach vier Nasen, vier Menschen, die setzt man so einen Kreis an so eine Maschine und dann den Geruch, den man dann so in Flaschen oder in so Beuteln eingefangen hat, den müssen die dann schnüffeln oder dürfen die dann schnüffeln oder müssen die sagen, stinkt schlimm oder nicht so schlimm und von 0 bis 10, wie schlimm. Und dann werden daraus dann Geruchseinheiten gebildet, wie intensiv der Geruch ist. Das ist Olfaktometrie. Wenden wir jetzt, weiß nicht, habt ihr das schon mal angewendet jetzt wirklich?
Einmal in der Ausschreibung.
Ja? Also ich habe das noch nie angewendet, muss ich sagen. Ich weiß zwar, was das ist. Ich habe es aber selber noch nie praktisch begleitet. Ne? Wenn ich jetzt eher, bevor ich eine Olfaktometrie mache, machen wir eigentlich Messgeräte. Ne? Also vielleicht kennt man das. Es gibt genau zwei Stoffe, wo ich kenne, die man jetzt wirklich online messen kann. Ganz oft nutzt man Schwefelwasserstoffmessgeräte, um sowas zu messen. Also wenn der Bürger dann sagt, er beschwert sich und die Beschwerde ist nachhaltig, also nicht nach der ersten Beschwerde erledigt, dann ist so der erste Schritt, vielleicht mal eine Messung zu machen. René, wie läuft sowas ab? Ihr macht sowas auch. Erzähl mal.
Na, erstmal unterhalte ich mich mit dem Netzbetreiber dann, wo stinkt denn das überhaupt? Also wo wird das wahrgenommen? Ja, also dann machen wir erstmal aber auch vielleicht eine Begehung, sprich ich kriege vorher noch einen Netzplan, spreche mit ihm mal durch, okay, wo sollten wir uns eigentlich mal das anschauen, vor Ort, um mal eine Vor-Ort-Situation ja, zu analysieren. Und dann legen wir gemeinsam Messstellen fest, wo es denn sinnvoll ist zu messen. Also sprich im Freispiegelkanal zum Beispiel. Das können dann auch mehrere Messstellen sein, nicht nur eine. Ja, also ich sag mal, wir wissen ja auch, dass das, wie sagst du mal schön, Pantaree, das Wasser fließt, ja. Und damit gast es nicht nur an einer Stelle aus, sondern auch an mehreren Stellen oder kann auch an mehreren Stellen ausgasen, je nachdem. Also es ist sinnvoll, auch vielleicht mal mehr als eine Stelle nur festzulegen. Ja, und dann gucken wir, bauen wir gemeinsam die Messgeräte ein. Meistens ist der Betreiber dann. Da kommt auch die Gretchenfrage vielleicht an. an dich, Daniel, wie tief müsste man denn ins Einbauen, das Messgerät? Ne?
Was heißt denn einbauen? Wie kann man sich das vorstellen? Kommst du da mit einem ganzen LKW und fährst die Straße oder wie sieht sowas aus? Nimm uns mal mit.
Also ich sag mal, die Messgeräte sind ja im Laufe der Zeit immer kleiner geworden. Ne? Die haben ja so einen Formfaktor, kann man sich vorstellen, vielleicht handgroß, also normale Männerhand groß, ja. So, und dann haben die quasi so einen Sensor da unten dran, ne? Oder sind fest eingebaut, die Geräte, je nachdem, was man da nimmt. Und haben dann quasi eine Antenne, wenn es ein Online-Messgerät ist. Das heißt, es gibt ein Gerät, was die Daten speichert und dann auch sendet, wenn es, wie gesagt, eine Online-Verbindung oder eine Online-Anbindung hat. Und dann werden die Daten aufbereitet, dann auf einer Online-Plattform zum Abruf bereit, zur Interpretation. Ja. Mhm. So, und dieses Messgerät wird dann in den Kanal eingehangen, beziehungsweise entweder über den Schmutzfang oder direkt über die Steigbügel, Steigeisen, je nachdem, um dort immer quasi in einer bestimmten Höhe zu hängen. Ja. Und dann lässt man das Gerät dann mehrere Wochen da drin hängen und kann dann im Prinzip die Daten entweder im Nachhinein auslesen oder schon währenddessen beobachten, je nachdem, auf der Online-Datenplattform.
Ja, was kann man denn da messen? Was misst man denn? Das ist ja dann immer interessant. Wir machen das ja sozusagen auch immer genauso, wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen. Ne? Man hängt dann sein Messgerät rein, will als Ingenieur dann vielleicht mal wissen, wie hoch ist das denn? Was kann man denn da messen? Was messen die denn? Und was heißt das dann, was dann rauskommt?
Ja, du hast ja schon vorne angesprochen, wir untersuchen ja wesentlich, sage ich mal, H2S erstmal, weil es meistens eigentlich der Geruchstoff ist, der erstmal für wesentlich den Geruch steht. Im Abwassersystem also zu 90-95%. Wir messen dann sozusagen das H2S in Parts per Million. Ja. Und das nimmt dann in bestimmten Zeitintervallen, das kann man ja unterschiedlich einstellen, entsprechende diese Konzentration halt auf. Und bildet dann eine Ganglinie oder eine Kurve, je nachdem.
Coole ist ja, ich habe jetzt letzten Wochen immer bei Social Media, immer wenn ich Messungen gemacht habe, habe ich immer ein Bild von dem Schachtdeckel gemacht und sage, hier messen wir heute. Was schätzt ihr, wie viel H2S messen wir denn jetzt diese Woche? Da habe ich das mal reingehängt, da haben mega viele drauf geantwortet. Und dann, weißt du, wie so Gameshow-mäßig dann gesagt, okay, wie viel ist das denn? Und am Freitag habe ich jetzt ein Bild aus Spanien gekriegt. Weiß nicht, wer das im Start vielleicht gesehen hat, wer folgt, ne? Da hättest du die Schwefel abbauen können. Also da waren es dann Werte, die waren bestimmt riesig hoch. Was würden wir denn als hoch empfinden? Also wir reden ja von, du hast ja gesagt, Parts per Million, PPM. Was würdest du, ab wann würdest du sagen, okay, das ist ein Problem, wenn man jetzt misst in dem Kanal?
Das ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also für manche ist ja der Geruch sofort hoch, kann auch sogar im PB-Bereich sein, ne? Sehr, sehr leicht wahrnehmbar. Ich sag mal, wir haben ja auch eine gewisse Verdünnung. Jetzt ist die Frage, wie es draußen wahrnehmbar ist. Also wir messen ja im Schacht und wie ist es denn draußen dann wahrnehmbar, ne? Wenn es jetzt rein um das Thema Geruch halt geht, ne? Also ich finde zum Beispiel, unter 1 ppm ist für mich jetzt noch nicht hoch in der Spitze. Ja, ich sage jetzt mal, wenn es um so einen Langzeitdurchschnittswert geht, dann kommt eher so das Thema vielleicht mehr Richtung Korrosion. Ja? Wenn man jetzt, sage ich mal, Geruchsspitzen hat, vielleicht die darüber liegen, auch die sind schon, wie gesagt, wahrnehmbar. Ne? Da gibt es ja gewisse Grenzwerte, logischerweise. Ich finde so, wenn ich so mal die schlimmeren Fälle ausgehen, dann sind so alles, was über 10, 20, 30, 40 ppm, das ist für mich so, da muss man was tun, ja.
Daniel, wie erklärst du das immer? Du machst ja auch sowas, ne? Wie erklärst du jetzt jemanden, wenn du jetzt so eine Messung machst, wonach schaust du?
Wir hatten das ja vorhin ganz gut, ne? Also primäres, sekundäres Osmogen, ne? Leitparameter H2S, ne? Weil es gut messbar ist. Also wir gehen erstmal immer davon aus, dass es nach Schwefelwasserstoff bzw. nach faulen Eiern riecht. Und da habe ich immer ganz klar im Kopf, es gibt drei unterschiedliche Beurteilungen. Wir sind ja ganz stark jetzt im Bereich Geruch drin. Ja? Und wenn wir H2S messen, gehen wir nicht nur auf den Bereich Geruch, sondern René hat es ja gerade angesagt, Korrosion. Und letztendlich ganz wichtig auch Arbeitsschutz. Weil an der Stelle muss man ganz klar nochmal sagen, H2S ist letztendlich ein Nervengift. Also wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid mit dem Auto und das riecht so nach faulen Eiern oder ihr fahrt sogar Biogasanlage, ne? Eine Biogasanlage oder Kraftwerke, ne? Die dann vielleicht auch noch Biogas mitverwerten. Die riechen dann auch immer ganz stark noch im Auto, ne? Durch die Lüftung. Kennt ihr, oder? Habt ihr das schon mal miterlebt?
Ja, so viele Biogasanlagen kenne ich jetzt nicht. Das ist auch wieder so ein norddeutsches Thema auch wahrscheinlich, ne?
Du auch nicht?
Aber ja.
Doch. Also ist nicht nur Biogasanlagen, es können ja auch gerne Industrieanlagen sein, ne, etc. Also das richtig. Kann auch daraus
genau. reden. Ne? Genau. Mhm. Genau, und so als Geruchsquelle, was man dann so mitnimmt, ne, was man dann mindestens im Auto hat, ja. Also wenn man das riecht, ne? Ich habe dir noch nie im Auto gerochen.
Also H2S? Doch.
Ja?
Klar.
Ja, wollte gerade sagen. Also, und also dann
stell ich, auf stell ich mal auf. Also, ich hatte schon mal so ein Beispiel gehabt, da stand ich über einen Fettabscheider vom Supermarkt im Auto und dann hat es drin gerochen.
Ja. Naja. Ja, ist ja auch nochmal ein ganz spezielles Thema. Das kann man vielleicht am Ende nochmal ranhängen. Also
die Schwelle?
Die Schwellen wären interessant. Also, du hast ja die drei Themen genannt. Ab wann ist, sagst du, eine Geruchsmessung für geruchkritisch?
Das kommt immer ganz drauf an, ne, wie die Nase letztendlich ist, aber man hat sich darauf geeinigt in der Literatur, dass 0,1 ppm die anerkannte Geruchsquelle ist. Richtig? Mhm. So, genau. Dann haben wir Korrosion. Ja, wenn man diese Messdaten bei Klaus jetzt sieht zum Beispiel, oder man hat selber mal so ein Schwefelwasserstoff-Messgerät oder irgendwie eine Auswertung vor sich, da geht man immer bei den Spitzenwerten nach Geruch, ja, Geruchsbekämpfung. Und dann gibt es immer noch den Durchschnittswert, ja, wenn man alle Messparameter übereinander legt. Und da dann 0,5 ppm. Und wenn ich das mehr als im Durchschnitt habe, dann habe ich korrosive Probleme. Und was ist jetzt letztendlich, wir können ja Ping-Pong spielen hier, ne? Was ist dann die maximale Arbeitsplatzkonzentration, Klaus? Jetzt geht mal weiter hier.
Ich sag immer 5 ppm, aber die Gaswarngeräte sind ja oft schon ab 3 eingestellt. So kenne ich das zumindest meistens.
Das ist der Voralarm, glaube ich, dann, ne?
Das ist der Voralarm. Der Voralarm ist, glaube ich, schon früher, aber der Hochalarm ist meistens bei denen, die ich schon kenne, schon auf 3 eingestellt, dass die Dinger lospiepen wie verrückt. Wahrscheinlich ist das schon der Voralarm. Zu dem hohen Alarm kommt man wahrscheinlich meistens gar nicht, weil man dann schon aus dem Kanal rauskommt. Also ich erkläre es auch immer mit der Geruchsschwelle, wie ihr das gesagt habt, mit diesen 0,1. Aber da wir ja im Kanal messen, sage ich immer, okay, wenn ich im Kanal 10 messe, 100-fache Verdünnung nach draußen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch außerhalb vom Kanal die Geruchsschwelle überschreite. So erkläre ich das immer. Deswegen, man muss ja irgendwie messen und 0,1 zu messen ist halt auch für die Geräte schon die Messungenauigkeit, ne? Deswegen kann man das nicht wirklich genau messen, ist meine Meinung. Und deswegen sage ich immer, ich will eigentlich im Kanal unter 10 ppm sein, zumindest wenn es einzelne Spitzen sind, dann ist das für mich okay. Ich will halt nicht weit über diese 10 ppm hinausgehen. Das ist so meine Meinung. Und dieser Durchschnittswert ist natürlich der biogene Korrosionswert. Ne? Den will ich natürlich möglichst niedrig haben. Die Bakterien wollen ja dauerhaft Futter haben, nicht nur diese einzelnen Spitzen. Da sagen wir mal diese 0,5. Da gibt es ja auch Untersuchungen aus verschiedenen Ländern. Ich glaube, wir haben mal diese Untersuchung aus Norwegen da gehabt, die dazu was gesagt haben. Ja, aber ansonsten müsst ihr einfach alle drei beachten, ne? Jetzt würde ich halt in die Runde mal fragen, Korrosion habt ihr jetzt auch gesagt, weil wir haben die ganze Zeit von Geruch geredet. Erklär doch mal einer das. René, was ist biogene Korrosion? Das ist ja eigentlich wir als Experten, vielleicht sind wir schon so blind, dass ich weiß nicht, ob die Zuhörer das alle wissen. Erklär das mal vielleicht so ein bisschen für die Leute, die hier zuhören, was das ist und wie das zustande kommt.
Ja, BSK oder biogene Schwefelkorrosion, ne? Jeder, der schon mal an einem Schacht gestanden hat, wo vielleicht auch der Schmutzfang so ein bisschen weißlich aussieht. Das ist schon mal so ein erster Indikator erstmal, dass es natürlich Schwefelwasserstoff gibt. Also nicht so dieses typisch klassisch metallische und dann so ein bisschen so guckt, so weißlich. Ne? Da weiß man schon, okay, da gibt es schon mal Schwefelwasserstoff. Und wenn man dann noch so einen Betonschacht hat und so der dann auch ja nicht mehr so von der Oberfläche so glatt aussieht, sondern so ein bisschen ja, perforiert, kann man nicht so sagen. Ne? Das ist so rau, rau, sehr raue Oberfläche hat. Ne? Oder mit dem Schachthaken dann so ein bisschen schon mal so lang geht und das so ganz leicht weggeht, das Material. Ne? Dann weiß man, dass man da eigentlich schon biogene Schwefelkorrosion hat. Ne? Letztendlich ist es eigentlich der Prozess im Prinzip, wenn Schwefelwasserstoff aus dem Wasser ausgast, sich anlagert an der Oberfläche, also an der Betonoberfläche und durch ja, Luftfeuchtigkeit und vor allem durch Bakterien über schweflige Säuren und dann zur Schwefelsäure und durch die Schwefelsäure dann letztendlich quasi sich ja, die Beton- oder Zementzuschlagstoffe angreift und dadurch Calciumsulfat sich bildet. Ne? Das ist eigentlich so, sage ich mal, die Bildung von biogener Schwefelkorrosion. Ne? Ich hoffe, ich habe das relativ versucht, mal einfach zu beschreiben. Ja. Das hat für mich auch ein bisschen lange gedauert, auch bis ich diesen Prozess und selbst heute manchmal muss man sich überlegen, okay, wie ist denn die Reihenfolge und was wirkt da wirklich? Ne? Ja.
Klaus, du bist gemutet.
Daniel, wie erklärst du das denn immer?
Was wie Korrosion entsteht?
Hm? Was biogene Korrosion ist?
Was Bier? Am Ende ist das, wenn der Schacht oder, keine Ahnung, Betonbauteile letztendlich sich auflösen. Ja, also wenn ich den Schachthaken nehmen kann, in die Schachtwand reinhaue und sich was weglöst. Oder der erste Indikator, den es immer gibt, wir haben ja immer verzinkte Schmutzfänge. Und wenn man sieht, die gammeln durch, dann ist das ein super Indikator. Also beziehungsweise es ist schon was Sichtbares, dass Korrosion entsteht. Und der Indikator für Korrosion ist letztendlich Geruch. René hat es sehr biochemisch gerade erklärt, und da können wir auch reingehen. Aber das wird ja auch mit dem Thio Bacillus Hieronymus Experiamos. Da gibt es ja verschiedene Bakterien. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht drauf eingehen. Ne? Aber ja, also Korrosion, das ist Tatsache. Ja, das Schlimmere eigentlich, auch für den Gebührenzahler, ja. Also Geruch ist eigentlich hinsichtlich aus meiner Sicht immer Richtung Arbeitsschutz richtig grenzwertig und natürlich auch eine Belästigung für die Umwelt und für die Menschen. Aber bei korrosiven Schäden habe ich letztendlich enorme wirtschaftliche Beeinträchtigungen, ja, von meiner Abwasserorganisation. Sprich, wenn ich da nicht wirklich was tue, ja, muss ich außerordentliche Abschreibungen vornehmen und das führt auch zu sprunghaften Gebührenerhöhungen. Ja, weil dann meine Anlage, wenn sie korrosiv beschädigt wird, nicht 50 Jahre hält, sondern vielleicht nur 10 Jahre. Und dann habe ich 40 Jahre eine Investition getätigt, also 40 Jahre, die mir fehlen, bevor die Abschreibungen überhaupt auslaufen würden. Also jetzt betriebswirtschaftlich gesehen. Das muss ich mir vorstellen, als wenn ich mir ein Auto kaufe, ja, und ich erwarte, dass das Auto, ja, 20 Jahre hält und jetzt gammelt das irgendwie durch. Ich bin irgendwo gegengefahren und jetzt gammelt das vor sich hin. So, und dann kann ich das schon nach 2 Jahren wegschmeißen, obwohl ich es 20 Jahre haben wollte.
Obwohl ich es noch 20 Jahre bezahlen muss, meinst du, ne?
Ach so, genau. Sehr genau, richtig.
Also Simone, richtig. Simone, ne? Ich grüße dich. Man hat halt einen Kreditvertrag für das Auto, er läuft 8 Jahre und man fährt halt nach 6 Jahren das Auto zu Schrott. Da muss man den Kreditvertrag auch noch 2 Jahre bezahlen. Es sei denn, die Versicherung übernimmt es dann. Simone, ich liebe dich, ich grüße dich. Hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt gerade.
Wird rausgeschnitten.
nein, aber das ist ja super, René, du hast es gerade super gesagt mit dem Indikator, ne? Oder Daniel, ich glaube, du hast es gesagt, zu sagen, Geruch ist eigentlich ein Indikator dafür, dass man da mal genauer hinschauen sollte vielleicht, ne? Also, da läuft irgendwas nicht richtig. Wir haben ja vorhin gesagt, eine Kläranlage, die ordentlich eingestellt hat, ist, die stinkt nicht. Ein Kanal stinkt auch normalerweise nicht, wenn er im Freispiegelkanal betrieben wird. Und wenn der Bürger sich beschwert und sagt, hey, da stinkt's, dann hat es ja nicht nur was damit zu tun, dass der belästigt ist, sondern vielleicht ist es auch ein Frühwarnsystem für mich als Kanalnetzbetreiber. Also alle ihr da draußen, seid nicht genervt von eurem Bürger, sondern freut euch darüber, dass er sich meldet, da ist vielleicht was nicht okay. So, jetzt würde ich mal
sehen. Die Warnlampe am Pumpwerk.
Die Warnlampe am Pumpwerk, genau. Nur, dass ihr keinen, den braucht ihr nicht mal bezahlen, der meldet sich freiwillig bei euch. Also das, seht das mal so. Das ist euer Frühwarnsystem, das ihr nicht bezahlen müsst. So, aber jetzt Spaß beiseite. Wie sieht jetzt die Eskalationsstufe bei Geruch aus? Das ist nochmal interessant. Wie läuft es ab? Ich bin jetzt Bürger, ich beschwere mich. Was ist normalerweise das Erste, was man macht? Jetzt versetzt euch mal in den Betreiber rein, der so einen Kanal betreibt. Was sollte eure erste Maßnahme sein? Ihr seid jetzt Betreiber vom Abwasserkanal, von der Kläranlage, der Bürger ruft bei euch an und sagt, hey, hier stinkt's. René, was machst du als allererstes, wenn du jetzt Kanalnetzbetreiber bist?
Also wenn man sich mit vielen Betreibern unterhält, ich glaube, die nehmen das schon ernst. Will heißen, die gehen auf die Bürgerbeschwerden auch ein. Es gibt ja auch etliche Bürgerbeschwerden, Telefone. Bei größeren Betreibern gibt es ja auch expliziten Experten oder expliziten Ansprechpartner für das Thema Geruch, der sich dann auch kümmert darum. Ja. Ich denke, dass erstmal die meisten sicherlich auch das ein oder andere Mal vor Ort, wobei das immer sehr schwierig ist, weil der Geruch ist ja nicht dauerhaft oder permanent, sondern das ist ja immer nur kurzzeitig, ja. Deswegen ist es dann auch schwer nachzuvollziehen. Entweder man bittet den Bürger mal so ein Geruchsprotokoll aufzunehmen, wann es vor allem stinkt, ne, und nach was es nach stinkt. Aber das ist auch immer sehr subjektiv und oft hat man nicht immer gleich so, man schreibt es vielleicht im Nachhinein, ne, oder hat die Uhrzeit sich nicht, etc. Oder ja, hat eine ganz andere Wahrnehmung zu dem Geruch. Manchmal riecht es nach Eiern, manchmal nach Kohl, was auch immer halt. Ne? Ich glaube, die meisten
Also, um es kurz zu sagen, du würdest erstmal ein Gespräch mit dem Bürger führen darüber.
Ja, klar.
Erzähl doch mal, wo stinkt es denn, wie stark und so weiter.
Genau.
Richtig?
Ja.
So, und was macht dann normalerweise so, was ist eure Erfahrung, was wird als erstes gemacht bei einem Kanalnetzbetreiber, Daniel? Was macht der Kanalnetzbetreiber als allererstes, nachdem er das Gespräch geführt hat?
So, bevor wir jetzt in die nächste Eskalations- so. Oder beziehungsweise, ich würde noch gerne eine andere Möglichkeit geben, die ich auch schon gehört habe von Betreibern. Und zwar nicht erstmal, sag ich mal, sehr einfühlsam beziehungsweise kooperierend darauf einzugehen, einfach zu sagen, wer war denn zuerst da, Sie oder der Kanal?
Das ist eher die Konfrontative.
Richtig, ne? Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Man kann beide Varianten natürlich wählen, je nachdem, welche man präferiert. Ansonsten würde man dann aus meiner Sicht erstmal zu dem Bürger sagen, wir kümmern uns, schickt man seine Spültruppe raus, ne, mit Onboard-Mitteln und würde letztendlich den Kanal dort einmal an der Stelle spülen, weil letztendlich könnten natürlich auch, bevor es zu Schwefelwasserstoff und sowas Indikatoren kommt, vielleicht auch Kotablagerungen oder sowas zu Gerüchen führen. Und deswegen schickt der Betreiber meistens dann ein Spülfahrzeug raus, wo er den Kanal einmal durchspült, Schachtdeckel öffnet, wird einmal eine Sichtkontrolle gemacht, der Bürger denkt, oh, es wurde was gemacht, es stinkt nicht mehr. So, das ist jetzt, meistens so der Schritt.
Jetzt Frage, Daniel, das ist gut, dass du das so sagst. Jetzt erste Frage, ich habe zwei Fragen. Erste Frage, wie hoch ist die Erfolgsquote von der konfrontativen Methode?
Das kann ich nicht sehen, ich habe es ja nicht
angewendet. Aber es ist noch nicht angewendet.
Nein, ich meine, du musst dir vorstellen, also ich von 100% ja der Geruchsbeschwerden, also, sind dann 20% der Beschwerden schon mal erledigt und kommen nie wieder?
Sagen wir es mal so, vielleicht ist auch erstmal so richtig konfrontativ und dann aber sehr diplomatisch, ne, fürsorglich zu agieren, dass vielleicht führt das zu beiden Seiten zum Verständnis mehr, dass es vielleicht auch Zeit kostet. Ich weiß es nicht. Kann ich immer schwer was sagen. Ich glaube, Konfrontation ist natürlich schwierig, ne? Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist immer schwierig. Aber von daher weiß ich nicht, würde ich sagen,
ist nicht sehr erfolgreich. Also man versucht es erstmal kommunikativ aufzunehmen, entweder konfrontativ oder kooperativ. Und dabei entstehen schon mal, da fühlt der Bürger sich schon mal abgeholt und dabei könnten ja schon mal die ersten Geruchsbeschwerden sich in Luft auflösen. Ich glaube, die allermeisten Betreiber werden von Anfang an erstmal den kooperativen Weg oder den Kommunikationsweg auf jeden Fall mal suchen und vielleicht auch mal einen Vor-Ort-Termin machen und den Bürger mal beruhigen. Ich nenne das immer psychologische Geruchsvermeidung. Ja? Das ist quasi, wie du vorhin gesagt hast, der Bürger sieht, da wurde schon mal was gemacht. Das zweite hast du auch schon genannt. Das zweite ist, ich spüle den Kanal mal. Wir wissen natürlich als Experten, bei Schwefelwasserstoff hilft das null, ne? Das wissen wir. Aber du hast ja auch gesagt, manchmal ist es ja auch nicht Schwefelwasserstoff, sondern andere Gerüche. Wir haben ja noch nicht gemessen. So, dritte Eskalationsstufe haben wir auch schon gesagt, Leute. Wir sind nämlich super gut unterwegs. Mal messen. Ne? Mal messen im Kanal, was ist denn da drin, wenn der Bürger sich ein zweites, drittes Mal beschwert oder auch mehrere Beschwerden von verschiedenen Bürgern da sind. Dann sollte man das schon sagen, okay, Eskalation geht höher. Jetzt messe ich H2S. Nicht? Bist du nicht
Also
einverstanden, Daniel?
warte, wir müssen an der Stelle auch nochmal sagen, das ist der eine Weg, jetzt geht wieder aber ein anderer Weg auf, ja? Also der andere Weg ist dann letztendlich, wir haben gespült, der Bürger ruft sich nochmal an, ruft dich nochmal an. Dann sagst du, okay, wir können messen, richtig?
Ja, würde ich jetzt die nächste Eskalation aus meiner Sicht.
Ja,
Ich messe da mal.
wenn du es sehr linear siehst, dann würdest du so es machen, um erstmal zu analysieren, woher die Ursache kommt. Aber ich glaube auch, dass der eine oder andere Betreiber sagt, okay, hier riecht's, ich baue jetzt einen Filter ein. Keine
Genau,
Ahnung.
darauf wollte ich
Nein,
hinaus,
nein,
ja. Klar, man kann das auch überspringen und das ist aber alles. Wir sind ja Experten, wir sagen ja, wie ist die Eskalationsstufe? Das kann alles auch übersprungen werden und andersrum und hintenrum. Ich kann von
Okay.
vorne anfangen zu tanzen. Aber lass uns mal bei der Systematik ein bisschen bleiben, damit die Zuhörer uns mitnehmen können. Also, Messung haben wir ja auch schon gesagt, man kann da mal messen. So, und jetzt wollte ich ja darauf kommen, wir haben ja Experten da. Jetzt haben wir gemessen. Welche Lösungen fallen uns denn ein, wenn wir sagen, wir haben jetzt wirklich Schwefelwasserstoff? Wie würdet ihr da vorgehen? Würde mal René oder Daniel, ich weiß nicht, wer zuerst anfangen will, vielleicht ist für die. Daniel, wie würdest du vorgehen? Du hast jetzt gemessen, ich sage einfach mal, 50 ppm Schwefelwasserstoff und durchschnittlich 2. Also in der Spitze hast du 50 ppm und durchschnittlich hast du 2 ppm. Was machst du?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich das dann festgestellt habe, würde ich letztendlich erstmal eine Lösung einsetzen, die ich schon in meinem Verband habe oder in meiner Gemeinde, ne? Vielleicht hatte ich ja den Geruchsproblem schon mal in der einen oder anderen Stelle. Und dann würde ich diese Lösung wieder einsetzen, weil die ja beim anderen Mal oder an einer anderen Stelle vielleicht auch gut geklappt hat. Vielleicht habe ich schon mal dosiert, vielleicht habe ich schon mal Nutriox dosiert. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder PPM habe, will ich das nochmal dosieren. Das ist, so könnte man einmal, so gehen auch Tatsache, aber viele heran, Tatsache. Ne, wenn man schon eine probate Lösung hat in einem Gebiet, ne,
Wisst
wendet man
ihr,
sie nochmal an.
das ist,
Aber.
hier sieht man schön, Daniel ist ein Rebell. Ne? Ich will
Warum?
den linearen Weg gehen, ja, und er sagt, wir machen es ganz anders. Leute, das ist, ihr seht, wie ich leide mit Daniel in dieser Runde. Er weiß genau, was er sagen, was ich wollte, dass er sagt, aber er macht es trotzdem nicht, nur um mich zu ärgern. Echt böse. Böse ist
Nein, nein,
er,
nein, nein, nein.
böse ist er. Aber Daniel, weiter.
Das ist einfach nur mein kleines Gehirn. Das springt immer von links nach rechts, von links nach rechts und so weiter. Weißt du, das ist nicht böse gemeint. Genau.
Oh,
Also wir haben da
geil.
gemessen, haben was festgestellt. Und dann muss ich das natürlich erstmal beurteilen. Und erstmal sehen, okay, was für Lösung, wo kommt denn der Geruch her? Was ist letztendlich die Ursache? So, und denn je nach Ursache gibt es dann unterschiedliche Lösungen, die ich anwenden kann. Und diese Lösung, die es zum Beispiel gibt, ne, es gibt auch, also fangen wir mal grundsätzlich an. Wir können einmal in die Betriebsoptimierungsschiene gehen. Ja, das gibt es. Ich kann Dosierung einsetzen. Ich kann vielleicht Schachtfilter einsetzen. Ich kann Druckluft einsetzen. Ne, das ist auch noch ein sehr, ich glaube, es ist ein sehr probates Mittel auch, Druckluftspülung. Dann gibt es noch darunter zum Beispiel die Impulsspülung, ne, Druck. Impulsspülung, wie nennt man das nochmal? Druckluftimpulsspülung. Da gibt es ja auch so ein direktes Verfahren. Abluftbehandlung gibt es, gibt ein Blumenstrauß voller Lösungen. So,
Genau, die
und die habe ich erstmal
Eskalation
vor mir
wird ja
liegen und ich.
meistens gefahren anhand der Kosten, sage ich jetzt mal.
Genau.
Ne? Das heißt, man versucht es ja möglichst wenig Kosten irgendwie erstmal zu beseitigen und dann wird man bereit, immer mehr zu investieren, wenn das Problem nicht gelöst wird. Das heißt, die erste Eskalationsstufe ist ja dann meistens eher zu sagen, okay, ich stopfe irgendwie einen Kanal zu, ich mache eine Folie oben rein in den Kanal. Ich deckel das erstmal irgendwie ab und versuche, dass der Geruch nicht rauskommt. Ich habe ja gesagt, 2 ppm H2S im Durchschnitt. Dann wird es natürlich zu stärker Korrosion führen, also scheidet diese Lösung mal aus. Das wäre diese ganze Lösung. Geruchsfilter, geschlossene Schachtabdeckung, Folie im Kanal und so weiter. Funktioniert an manchen Stellen, wenn ich wirklich nicht H2S hoch habe, für uns jetzt keine Lösung. Was wäre die nächste Eskalationsstufe? Du hast jetzt gesagt, ich systematisiere das mal, was du gesagt hast. Du hast gesagt Druckluft. Mit Druckluft meinst du wahrscheinlich die Freiblasung von Druckleitung, also Wasser schneller transportieren, dass es nicht zum Anfallen kommen kann, richtig?
Ja.
So, und dann hast du noch gesagt, Impulsdruckspülverfahren, damit hast du gemeint, zum Beispiel die Sielhaut mit so einer Art Molchung, also einer Druckluftmolchung freizuspülen. Die Molchung selber, also mit einem Molch die Leitung freizuspülen, wäre auch eine Lösung. Aber das sind alles Lösungen, die sehr betriebsaufwendig sind oder wegen Korrosion ausscheiden. Und wenn es dann immer weiter eskaliert, jetzt kommen wir vielleicht zu der Lösung Dosierung. Wir haben viel schon mit Dosierung gehabt die ganze Zeit. Und das ist ja auch, was unser Experte wirklich auch Experte ist drin. Deswegen, wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr funktioniert, dann kommt man irgendwann bei der Lösung an, dass ich sage, okay, ich muss was gegen die Bakterien tun oder für die Abwasserflora. Und dann kommt man halt zu dieser Dosierung, dieser ominösen. René, nimm uns doch mal mit. Was heißt denn Dosierung überhaupt? Wir sagen Dosierung. Was passiert denn da überhaupt? Sagen wir mal, wir sind jetzt bereit, wir müssen das Problem irgendwie lösen. Wir haben Korrosion, es stinkt, der Bürger hat eine Bürgerinitiative gegründet. Wir sind bereit zu dosieren. Wie läuft sowas ab? Was macht man da? Nimm uns mal mit.
Ich finde das immer sehr plakativ und das erzähle ich auch meinen Kunden, wenn wir ein sehr auch flächiges Thema haben. Also sprich, wir messen zum Beispiel an einer Stelle oder auch an mehreren Stellen und stellen halt fest, das ist ein Thema, was auch weiten oder mal einen langen Strang betrifft, diese H2S-Ausbreitung oder Emission. Und dann ist eigentlich so eine Dosierung aus so einer punktuellen Quelle heraus eine effektive Quelle. Ja? Also will heißen, ich muss jetzt nicht anfangen, irgendwie einen ganzen Strang irgendwie mit Geruchsfiltern zuzumachen. Ich kann das auch quasi über eine gewisse Dauerhaftigkeit anwenden und wie du schon angesprochen hast, jetzt zum Beispiel Molchen ist ja eigentlich ein Verfahren, was, sage ich mal, vielleicht gut ist, um die Abflusswerte zu erhöhen, beziehungsweise den Durchfluss wieder zu erhöhen, aber was gegen Korrosion oder beziehungsweise gegen Geruch hilft das nicht, weil die Sielhaut, die bildet sich relativ wieder schnell. Und so habe ich halt quasi nach einer Woche circa wieder vielleicht H2S-Ausbildung.
Aber was passiert denn da jetzt? Was heißt denn das Dosierung? So. Nimm uns mal mit. Was heißt das? Wann setzt man das ein? Wir haben Korrosion. Sagen wir so, ich habe eine Pumpstation, die pumpt mit einer Druckleitung mein Wasser durch die Gegend. Nach der Druckleitung habe ich Geruch. Das ist ja der Klassiker. Ne?
Genau.
So, was macht ihr jetzt genau? Was passiert jetzt da?
Gut, also wir haben jetzt schon quasi als Ergebnis, also wir haben schon gemessen, H2S. Und was wir jetzt immer machen, ist überhaupt erstmal zu ermitteln, wie viel Dosierbedarf es gibt, berechnen wir quasi die Dosiermenge. Dafür haben wir ein Programm und dann können wir halt quasi auf Basis bestimmter Parameter dem Kunden eine Rückmeldung geben, okay, so viel, so musst du dosieren. Und auch eine wirtschaftliche Aussage zu geben, wie viel kostet dich das? Ne?
Also wie macht ihr das?
Okay.
Wie läuft es ab?
Genau, also was ist Dosieren? Im Prinzip habe ich ich dosiere mit einer Chemikalie quasi. Ja. Dosiere ich an einem bestimmten Punkt gegen H2S. So, und da gibt es verschiedene Verfahren. Da haben wir einmal das Thema mit Eisen zum Beispiel. Eisenchlorid, Eisensulfat, je nachdem. Oder ich kann auch mit Calciumnitrat zum Beispiel dosieren.
Ne? Das ist das, was ihr macht, ne? Ihr kippt quasi dann, also ich stelle mir jetzt immer so vor, ich habe jetzt eine Pumpstation, das ist ja mehr oder weniger ein Behälter, wo das Abwasser gesammelt wird und dann weitergeleitet wird durch eine Druckentwässerung. Und da träufelt ihr dann quasi eine Chemikalie hinein und die mit einer, das ist quasi ein Tank, den stellt ihr dann auf, richtig?
Zum Beispiel.
Und dann träufelt ihr in den Sammelraum, da wo die Pumpe drin steht, träufelt ihr eure Chemikalien dann rein, zum Beispiel.
Genau, also ich sag mal, das klingt so. Also wir dosieren quasi mit einer Dosierpumpe letztendlich oder applizieren mit einer Dosierpumpe diese Chemikalie dort. So, und das muss man halt entsprechend einstellen. Entweder macht man das ohne eine Steuerung oder macht das quasi einfach nur eine Konstantdosierung. In der Praxis hat sich eigentlich eher bewährt, das zu steuern, weil natürlich der Abwasseranfall an den Tag schwankt. Und wenn man bei einer Konstantdosierung hat, manchmal eine Überdosierung oder manchmal zu wenig. Also das ist dann einfach nicht effektiv genug. Letztendlich unterscheidet sich dann so ein bisschen natürlich die Art und Weise von dem Material, wie ich das mache. Ne? Also ich sag mal, beim Calciumnitrat, da spende ich ja den Bakterien in der Sielhaut den Sauerstoff, ne? Also durch das Nitrat, das NO3. Und beim Eisen, da fälle ich das eher, das Sulfid. Ne? Mhm. So, und das muss ich ein Stück weit berücksichtigen. Ne? Also bei dem Nitratthema habe ich das Thema mit den Bakterien, ne? Bakterienwachstum etc. Was ich mehr berücksichtigen muss, wäre ich bei einer Eisendosierung einfach auf einer chemischen Bindung letztendlich eingehe. Ne?
Vielleicht, also kann man ja mal darauf eingehen, das ist ja mega interessant. Vielleicht sind wir auch schon so ein bisschen betriebsblind. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie funktioniert das? Ne? Also mehr oder weniger gibt man irgendwie eine Chemikalie dazu und die verhindert, entweder im Fall von Calciumnitrat, ist das, ich erkläre es immer, so ein Ersatzsauerstoff. Ja? Weil solange ich Nitrat drin habe im Abwasser, geht die Bakterien nicht in die Schwefelverbindung ran. Ja? Und da denke ich immer, okay, ihr steuert das, da hinten ein H2S-Messgerät, vorne wird dann so viel reindosiert, wie hinten das H2S-Messgerät misst. Man versucht halt so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig zu dosieren, damit halt der Geruch weg ist. Das muss man aber dauerhaft machen, ne?
Das muss man dann dauerhaft machen, klar, weil das ist, ich sag mal, das ist ja jetzt, also sobald man die Anlage abschaltet, dann ist das Thema auch wieder da.
Wie lange dauert das?
Was meinst du mit, wie lange
dauert das? Bis das Thema wieder da ist.
Ja, das kommt auf die Aufenthaltszeitdauer an, ne? Also wie lange das Wasser
im Kanal, also wenn ich abschalte. Das ist innerhalb von 1 bis 2 Tagen dann wieder da, ne?
Das ist dann wieder da, ja.
Genau, das ist quasi eine dauerhafte Geschichte. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt ein Thema, was auch Kostenthema ist. Und wenn man dann alle Eskalationsstufen durchlaufen hat, ist das dann die Lösung, die dann zu machen ist.
Was das ist dann meistens die Lösung, die erst am Ende gewählt wird, weil alle anderen Lösungen, wie du es vorher auch gesagt hast, von der, sage ich jetzt mal, von der Kostenseite her sicherlich zuerst kommen. Ne? Also sprich, ich sag mal, das Ignorieren des Ganzen ist die günstigste, ne? Also gar nicht darauf reagieren. Ich glaube, das macht keiner, ja. Also ich glaube, das kann man sich nicht lange erlauben, weil dann einfach die Eskalation einfach hochgeht. Und das kann ja teilweise dann über Bürgermeister gehen, etc. Und ich glaube, das ist vielleicht die günstigste, aber langfristig nicht die stressfreie. Also von daher, wenn man dann weitergeht und dann ist sicherlich am Ende, und das sage ich immer so, wir kommen dann zum Schluss, wenn alle anderen schon nicht mehr können. Ne?
Genau, also umso weiter man geht, umso höher die Kosten auch im Betrieb und in Anschaffung. Mhm. Und dann akzeptiert man irgendwann noch höhere Kosten. Ja. Jetzt gibt es ja noch weitere Eskalationsstufen. Ne? Man könnte natürlich auch das Abwasser verdampfen. Dann muss es ja nicht transportiert werden. Also das ist natürlich total übertrieben, aber Übertreibung macht anschaulich, habe ich mal gelernt. Man könnte auch das Abwasser irgendwie anderweitig irgendwo hinpumpen, umbauen, Baumaßnahmen treffen später. Ne? Man könnte die Druckleitung verändern, anders planen. Das geht auch alles, aber das sind dann noch höhere Kosten. Ne? Und deswegen ist immer die Frage, was ist vertretbar mit vertretbaren Kosten? Kann man denn mal sagen, so grob, ich weiß nicht, ob du das sagen willst, aber so grob sagen, was kostet mich sowas zu machen? Also sag ich mal, ich habe jetzt, kann man das sagen, wie berechnet man sowas? Also so ein Geruchsfilter kostet ein Tausender im Kanal einzubauen, brauchst du 10 Stück, das sind 10.000 Euro, dann hast du vielleicht, hast du so diese Filterlösung und dann hast du aber die Korrosion nicht gelöst. Wie kann man das bepreisen bei so einer Chemikaliendosierungslösung? Kann man da einen Kostenfaktor drauflegen, so ganz grob? Oder wie läuft das?
Na, letztendlich stecken da verschiedene Komponenten drin. Ne? Also du hast einmal die Technik als solches, die Anlagentechnik, ne? Also den Lagertank, die Dosiertechnik, dann hast du natürlich auch ein Stück weit die Beratung dahinter. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie mit dem LKW anfahren und dann steht da so eine Anlage und die läuft von sich alleine. Die muss ja auch eingestellt werden erst einmal. Ne? Brauchst eine gewisse Anfahrphase dafür. Dann hast du natürlich die Chemikalie als solches, ne? Also die verursacht ja natürlich auch dann entsprechend Kosten, ne? Das musste ich auch erstmal tatsächlich lernen, dass auch in der Chemieindustrie letztendlich die Logistik eine große Bedeutung hat. Das unterschätzt man vielleicht manchmal auch ein bisschen so von der Kundenseite her, oder auch habe ich auch auf jeden Fall unterschätzt, ne? Das macht schon sehr viel aus, weil man versucht ja auch das Produkt, sagen wir mal, von der Produktion her bis ja zum Lieferort zu bringen, ne? Das ist ja nicht immer nur von A nach B, sondern das kann manchmal dann auch noch über C oder D gehen, ne? Damit das halt wirklich an dem Tag X oder zur Stunde, je nachdem, auch zur Verfügung steht, ne? Das sieht man vielleicht nicht immer quasi als Anwender. Man freut sich natürlich, dass es dann pünktlich da ist, ne? Vor allem, wenn es um das Thema Geruch geht, weil da möchte man ja natürlich auch eine durchgängige Dosierung haben. Also sprich, ich sag mal, möchtest nicht am Freitag feststellen, dass der Tank leer ist und übers Wochenende wird gegrillt und dann sitzen alle auf der Terrasse und du hast dann auf einmal H2S-Geruch. Mhm. Die Gäste sind dann sofort wieder weg. Ja, also es hat schon viel mit was zu tun. Ne? Also ich sag mal, du kannst bei kleinen Anlagen, um jetzt mal, da bist du vielleicht mit ich sage mal, mit 1.000, 2.000 Euro dabei im Jahr, geht aber viel, viel höher. Ne? Also das muss man dann ab. Es ist dann auch immer ein sehr individueller Preis, weil, wie gesagt, auch die Logistik damit reinspielt. Ja?
Genau. Ja, Mensch, das ist auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, Daniel, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen. Das ist jetzt zum Beispiel ja die Lösung, die dann im Kanal oft gewählt wird, ne? Man hat längere Geruchsstrecken, sage ich mal, nach Druckleitungen. Da ist dann oft die Lösung, die letzte Eskalation, meistens Dosierung, weil einen Umbau macht man ja dann doch mehr, nicht mehr. Weil sonst hat man wieder das Thema mit den Abschreibungen, das du vorhin gesagt hast. Die kriegt man dann nicht mehr rein. Deswegen wird es halt irgendwann mit Dosierung dann gelöst. Ich finde es auch gar nicht die schlimmste Lösung. Als ich mal angefangen habe bei Unitechnics, war es immer so das Thema, die Chemikalien ins Abwasser schmeißen, das ist ganz schlimm. Mittlerweile sehe ich das halt einfach auch als gängige Lösung und wird angewendet. Was mich noch interessiert, wir haben jetzt viel über Kanal gesprochen, Daniel. Wie ist das? Du machst ja auch viel mit so Abluftgeschichten, ne? Auch Biogas und so weiter. Wie ist denn das da? Da hat man ja Punktquellen. Wie ist da so die Herangehensweise eigentlich? Also, weil wir haben ja jetzt, da dosiert man ja nicht, da macht man eher Abluftgeschichten. Ne? Das ist ja dann eine Punktlösung meistens. Oder wie siehst du das?
Ja, man muss an der Stelle vielleicht nochmal sagen, die Herausforderung beziehungsweise auch, ich will sagen, na, was heißt Planungsfehler, aber man wusste es damals noch nicht besser oder man weiß es halt vielleicht teilweise auch heute noch nicht besser, ist, wenn ein Dorf zum anderen überleitet, mündet meistens praktisch die Druckrohrleitung aus dem einen Dorf, aus Dorf A, direkt am Anfang von Dorf B. Und dann fließt das gesamte Abwasser ja bis zum Hauptpumpwerk des Dorfes B. Und dann stinkt das ganze Dorf halt. So, das ist eigentlich ein prädestiniertes Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat man einfach damals den Fehler gemacht, dass man die Druckleitung nicht direkt zum Hauptpumpwerk des Dorfes B gezogen hat, sondern man lässt es erstmal noch emittieren. Und das macht das Ganze natürlich so wild, dass ich auf der gesamten Strecke im Kanal Ausgasungen habe, die zu Geruch und Korrosion führen. Und hätte man damals wirklich diese bauliche Maßnahme getroffen und zum Hauptpumpwerk des Dorfes B geleitet, dann hätte man dort, ne, so wie du es gerade sagtest, eine Punktquelle letztendlich behandeln und sich darauf einstellen können, auch heutzutage. So, das sollte man eigentlich schon gelernt haben. Ja, Klaus?
Danke für diese Überleitung. So, und wenn ihr es geschafft habt, 1:20 uns zuzuhören, bis jetzt, dann hört jetzt nochmal ganz kurz zu, weil ihr werdet jetzt das Geheimnis mitnehmen und es nie wieder falsch machen, weil die nächste Eskalationsstufe ist natürlich in der Planung sowas zu beachten. Genau das, was Daniel gesagt hat, wir wussten es auch nicht besser, unsere Chefs, die uns mal eingestellt haben bei Unitechnics, haben das damals auch geplant und falsch gemacht, und ihr in den alten Bundesländern habt eigentlich das Chance, jetzt diese ganzen kleinen Kläranlagen, die jetzt geschlossen werden und Pumpstationen gebaut werden, das ist ja immer mehr, auch im Zuge der vierten Reinigungsstufen werden viele, viele nicht aktuellen Anlagen jetzt geschlossen, übergeleitet. Macht's nicht falsch, guckt euch das vorher an, glaubt nicht diesen dreimal am Tag Druckleitung tauschen, dieses Märchen, was da erzählt wird. Wenn Wasser länger als 2 Stunden in der Druckleitung steht, fängt das an zu gammeln. Ne? Macht diesen Fehler nicht, Ja, und guckt euch das in der Planung schon an. Und dann könnt ihr das auch von vornherein teilweise schon vermeiden. Schaut einfach mal beim René mal vorbei auf der IFAD auf jeden Fall. René, ihr macht ja auch so ein bisschen Vorherberatung schon bei Planung von Druckleitung wahrscheinlich, ne? Wo findet man euch auf der IFAD, wenn man euch mal treffen wollen würde? Außer wenn ihr gerade beim Unitechnik-Stand sind und beim Abwassertalk Meet and
Also
Greet-Bereich in der Halle B3, wo es Bier gibt von uns. Wo findet man euch, Jara?
ganz einfach, wenn ihr von B3 geht, ihr einfach rüber auf A3, ja, und da findet ihr uns. Und zwar, ich muss jetzt selber gucken nochmal.
Oh, er weiß die Standnummer nicht. Ganz schwach.
Doch, 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 doch,
Hier
doch.
draußen oder drinnen?
Wie, nee, wir sind drinne. Wir sind drinne. Wir sind drinne. Warte mal, ich verstand auch jetzt. Jetzt habe ich selber, das
Halle
müsste auch.
A3.
Das müsste 100, 322.
Also Stand 322, der Unitechnik-Stand, da ist ja auch der Abwassertalk, Meet and Greet-Bereich, ist in Halle B3, 315. Ja. Jetzt haben wir uns wirklich total verquatscht. Ihr seht, wir sind begeistert von diesem Thema. Das ist auch unser Kernthema, wo wir aufgewachsen sind mit. Ja, es ist ein
Ich
spannendes,
will
ist
noch mal
wirklich
zum
ein
Schluss, du
spannendes
hattest mir
Thema,
die
wenn ihr
Frage
euch voll
gestellt,
reindenkt, ne?
Klaus.
Ja,
Du
Dani.
hattest mir die Frage gestellt. Also wenn es trotzdem zu lokalen Großbeschwerden kommt, wirklich, ne? Pumpquellen, ob das Kläranlagen, irgendwelche, ich sag mal, Abwasserbauwerke sind, gibt es halt diese klassische Abluftbehandlung, ja? Abluftbehandlung. Ja, es gibt auch Abluftanlagen ohne Behandlung, gibt es auch. Ne, sowas wie Schornsteine, die hochgezogen werden. Da wird die Abluft nicht behandelt, sondern da wird sie einfach nur verdünnt, möglichst hoch emittiert und dann verdünnt die sich, sodass man das nicht mehr riecht. Aber es gibt auch Abluftbehandlungsanlagen, da wird die Abluft behandelt im Sinne von mit Aktivkohle kennt ihr, Ozon kennt ihr vielleicht schon jetzt mittlerweile auch durch die vierte Reinigungsstufe. Und es gibt halt auch viele andere Methoden. Biofilter war mal gängige Praxis, ja. Also auch da könnte man nochmal ein separates Thema drüber machen. Genau, so behandelt man dann praktisch Abluft. Ja, und ansonsten, ich überlege gerade, neben diesem Thema, was mich nochmal interessieren würde, auch wenn wir schon so weit durch sind, wir haben übrigens nicht 1,22 jetzt durch, so wie es bei uns auf dem Monitor erscheint, ja, sondern wir haben uns ja am Anfang nochmal über die Technik unterhalten. Ich hoffe, das habe ich dann rausgeschnitten. Also gewinnen wir hier nur mit nochmal 10 Minuten. So, aber mich würde noch mal interessieren, René, ja, weil wir dich ja zu Gast haben. Du kommst ja aus diesem Change Management, ja. Du hattest es, also dieses Veränderungsprozesse, die Abwasserwirtschaft, ja, auch mit dieser diesjährigen IFAD wieder, wird wieder viele Punkte aufgreifen, wo wir uns in der Abwasserwirtschaft letztendlich verändern werden und müssen, ja. Also die Umweltanforderungen werden größer, ja. Und ich sag mal auch die Generation. Wir haben die Babyboomer, die rausgehen, ja. Wir haben die neuen Generationen, die reinkommen. Und das Personal müssen wir auch auf Veränderung einstellen, ja. Wie sehr profitierst du heute, ja, davon, was du in der Vergangenheit bereits schon gemacht hast?
Das war eine lange, lange Herleitung. wie ich davon profitiere, ich würde immer sagen, dass man immer was mitnimmt von den vorherigen Stationen, die man durchlaufen ist, im Berufsleben oder im Privatleben, logischerweise. Und von daher, wenn ich jetzt mal zurück schaue, was ich vorher gemacht habe, ich glaube nicht, dass ich heute darüber so erzählen könnte, wenn ich nicht das ja, bei euch, bei Klaus, bei unserem damaligen Geschäftsführer so gelernt hätte. Und das reichert sich dann natürlich immer weiter an mit Erfahrung aus der Praxis und spezialisiert sich nochmal und man lernt ja auch immer was Neues hinzu. Ne? Also selbst in diesem Thema, ja? Definitiv.
Okay. Jetzt, also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das Thema ist tausendfach zu diskutieren. Kommt gern zur IFAD vorbei, geht beim René mal vorbei. Der freut sich, ne? Nachdem ihr bei uns eine Flasche Bier euch abgeholt habt vom Abwassertalk. Und dann könnt ihr das tiefer noch weiter vertiefen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, René, wir sind ja generell Road to IFAD jetzt hier. Was ist vielleicht bis auf deine eigene jobliche Involvement natürlich, wenn du so, du bist ja auch schon jetzt das siebte Mal auf der IFA, sechste, siebte Mal auf der IFA wahrscheinlich. Was guckst du dir, was ist für Leute wichtig, was sollten die sich antun? Und das ist eine. Und das zweite ist, was ist deine beste Erinnerung an die sechs Teilnahmen, die du bisher hattest?
Also, ich glaube, 2016 war meine erste IFAD. müsste das gewesen sein. Ich glaube, jeder, der auf der IFAD ist oder auch mal ausstellt, es ist eine sehr elektrisierend, finde ich. Also man ist quasi dauernd im Gespräch. Es macht unwahrscheinlich Spaß, so viele auch Menschen kennenzulernen. Und vor allem auch internationales Publikum, finde ich, immer wieder. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur eine lokale Messe, im Gegenteil, es ist eine internationale Messe. Ne? Also das kommt auch dazu, man spricht Deutsch, man spricht Englisch den ganzen Tag. Und das macht unwahrscheinlich Spaß. Und man merkt schon auch bei sich selber oder auch wenn man das plant und auch mit sag ich mal, mit anderen Firmenvertretern sich unterhält, alle sind schon Monate voraus, finde ich, irgendwie ja, gespannt darauf, was da passiert und voll motiviert. Und so war es bisher bei jeder IFAD für mich. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt zurückblicke, was war so die spannendsten IFAD-Ereignisse? Ja, es gibt IFADs, wo man wirklich von Montags bis oder Sonntag bis Samstag unterwegs ist und nicht nur auf der Messe, sondern sicherlich auch abends mal hier und da mit Kunden und auch Kollegen halt trifft. Ne? Da blicke ich gerne zurück, muss ich sagen. Also das sind immer wieder tolle Ereignisse gewesen. Ja. Und ich meine, das war IFA 2018, Klaus, ne? Wo wir zusammen noch am Samstag in München unterwegs gewesen sind.
Oh mein Gott. 089 am Stachus. 089 am Stachus. Freitagabend nach 5 Tagen Messe. Damals gab es ja noch am Sonntag noch die GreenTech Awards. Wer das sich da noch erinnern kann dran, dass man am Sonntagabend schon und hat die B-Promis von Pro7 getroffen und so weiter. Naja. Ja, schön war es auf jeden Fall.
Ja. Es hatte ja auch einen richtigen Hintergrund, ne? Also das war, ja, war schon gut.
Ich hätte jetzt nochmal zum Schluss, ne? Nochmal einige Fragen. Kurze und knappe. Vielleicht an euch beide, wenn das okay ist. Und zwar habe ich einerseits, was war eigentlich jetzt, wenn wir mal nochmal die IFAD rausnehmen, ne? Nochmal im Bereich Geruch reingehen. Was war der spektakulärste Ort, an dem ihr gemessen habt?
Der spektakulärste Ort. Ich war neulich, ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde immer wieder Fabriken oder auch Indirektanleiter, finde ich immer wieder mal spannend. Vor allem, wenn es dann auch, wenn man dann Richtung mehr so Produktionsprozesse geht, wenn man da Messungen vornimmt, ne, weil das nicht immer so klar ist. Also das ist jetzt nicht so ein definierter Bereich, in dem man misst, wie so ein Kanal. Ne? Also wo ich jetzt sage, ich hab einen Schacht, ich habe eine Haltung, ein Rohr etc., sondern wo man dann auch mal anfängt, irgendwie in Bereiche zu messen, wo vielleicht jetzt nicht der Raum so definiert ist. Ne?
Klaus, wie war es bei dir?
Oh mein Gott. Der Emscher-Kanal.
Habt ihr schon Messgeräte?
Der Emscher-Kanal in NRW da drin, wo es einfach so scheiße tief war. Da haben wir so ein Messgerät auf der Oberfläche vom Kanal schwimmen lassen mit so einem extra gebauten Messgerät. Das war krass.
Ich hab schon mal welche in Bäume gehängt.
Ja, okay, ja.
Das ist normal für euch.
Kam auch schon vor.
Okay.
Fernlage München, Zulauf, Rechengebäude, vorm Gebäude in Baum gehängt.
Und was gemessen?
Nicht viel. Bisschen.
Bei mir Tatsache viel. Das war auch praktisch da, wo meine nächste Frage dran anknüpft. Wie hoch war eure höchste H2S-Messung?
Messgerät kaputt.
Genau. Im Durchschnitt, im durchschnittlichen Wert, nicht der Maximalwert. Man kann vielleicht an der Stelle nochmal sagen, diese Messgeräte, wie hoch gehen eure, René?
Bis wie viel PPM? Nominalmessbereich von 0 bis 200 und dann maximal bis 1000 PPM. Ne? Das ist so Der Standard. Ja.
Der Max im Schnitt bei mir war, das ist alles Quatsch, weil wenn das passiert, dann sind die Messgeräte nicht mehr zuverlässig. Mhm. Aber ich sag mal, das Schlimmste war mal ein der Abwasserkanal nach einem bodensanierten Leimgebietsfabrikgelände. Das war mal krass. Da hat es immer gestunken, wenn es geregnet hat. Leimfabrik, müsst ihr euch vorstellen, ist richtig geil. Leim wird ja aus Knochen und alten Tierresten gemacht. Wird so lange vergammelt, bis da Leim entsteht. Wie das genau passiert, keine Ahnung. 100 Jahre wurde die Fabrik geschlossen. Im Boden ist sonst was drin an Organik von diesen ganzen Abfällen. Und dann wurden die ersten 2 Meter Boden abgetragen, entsorgt. Und die Kanäle liegen natürlich unten in tiefer in diesem ganzen verseuchten Gebiet. Und jedes Mal, wenn dann die Bürger ihre Drainagen von den Häusern angeschlossen haben, ist natürlich der ganze Boden, der vor sich hingammelt unten drunter, dann ausgewaschen worden. Und dann ist das durch den Kanal abgeläutet worden und hat bis zu 200, 300 ppm Durchschnittswerte gehabt.
Krass. Wie lange hast du gebraucht, dass du das rausgefunden hast, dass es so läuft?
Wir haben da gemessen und haben festgestellt, dass es nur gestunken hat, wenn es geregnet hat. Sonst gar nicht. Und dann ist es natürlich genau kontra, aber eigentlich ist es nochmal genau andersrum, ne?
Aber ich meine, dass du diesen Wirkmechanismus, dass du den halt quasi, oder diese Erklärung dafür hast.
Ich habe das nicht bewiesen, dass es so ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es genau so ist, weil da läuft nur das Wasser von dieser alten Fabrik lang und es ist dann einige Gespräche geführt und dann während des Gesprächs kam dann dieses Leimfabrik-Thema auf und dann war nur dieses so dann haben wir beide uns entschieden, also der Vertreter der Stadt und ich, also ich, mir war es ja egal, aber der Vertreter der Stadt hat sich dann entschieden, das Thema einfach wieder zu vergessen. Weil die Stadt ja zuständig für die Bodensanierung war.
Welche Stadt war denn das?
Genau. Also ein Dorf.
Also ich frag das ja nochmal, weil das oft ja manchmal, wenn es nicht immer unbedingt gleich das Pumpwerk und die Druckerleitung ist, gerade im innerstädtischen Bereich ja sehr diffus sein kann. Ne? Und ich sag mal, bis man mit so einer Messkampagne dahin kommt, wer wirklich der Verursacher ist, ne, dann wird es halt schwer.
Gut, René, ja, danke. Ich glaube, es ist schon ganz nervös, weil es so lang ist. Lustig, trotzdem lustig. Eigentlich sind wir noch längst nicht am Ende gefühlt, ja. Aber René, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern sagen möchtest an der Stelle?
Ja, ich freue mich, mit euch auf der IFAD zu unterhalten, euch zu treffen. Kommt gerne bei uns vorbei. Natürlich auch bei Unitechnics. Genau.
Ja, danke René, dass du im Podcast warst. Danke. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Go Pats. Achso ja, und Panther Ray. Das Wasser fließt immer bergab. Ciao Leute, bis zu IFA. Ciao.